Tja, unser gespaltenes Ich. Nur für dich und auch fürs Bier. Die Predigten, die ich in den letzten Monaten hier halten durfte, haben sich ja alle um Aspekte gedreht der Nächstenliebe. Wir sind gestartet seinerzeit mit Galater, einer Tage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, was ja eine andere Formulierung ist für Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir hatten herausgearbeitet, dass damit nicht eine irgendwie so soziale Haltung gemeint ist, sondern dass die Bibel die Latte sehr hoch legt. Sie schließt nämlich die Feindesliebe ein und die Geisteshaltung dafür ist in 1. Korinther 13 beschrieben. Die Liebe glaubt alles, erträgt alles, hofft alles, duldet alles und hört niemals auf. Und wie das in der Praxis dann aussieht, so etwas, wie sich diese Geisteshaltung dann in die Praxis überträgt, haben wir am Beispiel des barmherzigen Samariter gesehen und haben gesagt, was macht er? Er hilft zeitgerecht, sachgerecht, zielführend und vor allen Dingen vorbehaltlos. Und mit diesem vorbehaltlos haben wir ein echtes Problem, weil wir anders erzogen worden sind und weil wir in einer Gesellschaft leben, die alles ist, nur nicht vorbehaltlos, wo in allen Bereichen das Wenn, Dann herrscht. Wenn du, dann bekommst du. Und das ging schon so los als Kleinkind und setzt sich fort bis zur Rente. Und so sind wir geprägt. Das ist in uns drin. Und wir haben noch weiter rausgearbeitet, dass das dann noch sogar erschwert wird durch das, was Uli Wagner letzte Woche hier unsere inneren Dogmen genannt hat. Man könnte auch sagen, unsere ehernen Grundsätze, unsere Das-geht-gar-nicht-Punkte, die dann noch zusätzlich dazu führen, dass mit vorbehaltlos es ganz schwierig wird. Und die Frage auch für unseren eigenen Standpunkt und für unsere eigene Ausrichtung ist ja, was sollen wir denn machen dann? Klar, vorbehaltlos fällt uns natürlich sehr viel leichter im ganz engen persönlichen Umfeld. Partner, Partnerin, Kinder, Verwandte. Aber im gesellschaftlichen Umfeld, glaube ich, sollten wir uns einfach ehrlich machen. Können wir Botschafter dieser vorbehaltlosen Nächstenliebe sein? Aber wir werden sie nicht durchsetzen. Natürlich werden wir Akzente setzen. Natürlich wird man hoffentlich über uns sagen, der verhält sich in diesen Situationen anders als andere. Natürlich werden wir vielleicht auch durchschlagende Wirkungen in einem gewissen Umfeld erzielen können, aber zu erwarten, dass wir es sind, die eine Gesellschaft quasi nach dem Gesetz, nach der Regel der vorbehaltlosen Nächstenliebe organisieren, das ist, glaube ich, ein Ziel, das, von dem wir uns verabschieden sollten. Auch durchaus ohne Wehmut, denn das ist nicht uns zugesagt. Die Gesellschaft der absoluten, vorbehaltlosen Nächstenliebe, das ist die neue Welt. Und die hat zwar hier schon angefangen und wir sind es, die überall die kleinen Pflänzchen setzen und hoffen, dass sie auch größer werden, aber die richtig neue Welt kommt eben noch. Ja, aber Jesus hat gesagt, einen Ort gibt es schon, wo vorbehaltlose Nächstenliebe praktiziert werden kann und soll, und das ist die Gemeinde. Höre ich euch denken und sagen, jetzt sind wir wieder auf diesem Rückzugstrip. Ne? Also wir kriegen es zwar nicht gebacken in größerem Umfang, aber doch wenigstens so unter uns und vielleicht reicht das ja auch oder so. Naja, so ganz ist es, glaube ich, nicht, denn wir finden in Johannes 13 eine Stelle, wo Jesus mit den Jüngern zusammensitzt, zum letzten Mal vor seiner Festnahme und sagt: So, Mannen, das war das letzte Mal, dass wir live hier zusammengesessen haben, dass wir die Möglichkeit gehabt haben, dass ich direkt zu euch gesprochen habe, dass wir die Möglichkeit gehabt haben, uns auszutauschen, dass ihr fragen konntet und ich darauf geantwortet habe. Das wird es jetzt nicht mehr geben. Und Johannes 13, 34 sagt er dann: So gebe ich euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Nächster Vers: Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Heißt mit anderen Worten, so wie ihr miteinander umgeht, so wie wir hier in dieser Gemeinde miteinander umgehen, das wird das Erkennungszeichen sein, dass Nichtchristen sagen, da ist was anders. Es wird nicht sein, dass wir irgendwo stehen und Traktate feilbieten. Es ist nicht erwähnt, dass wir auf jede Frage, die uns gestellt wird, ein Bibelzitat antworten können oder Ähnliches. Nein, das Erkennungszeichen ist, woran jemand, der mit Christentum bisher nichts am Hut hatte, wie wir in unserer Gruppe, wir würden heute sagen, in unserer Gemeinde miteinander umgeht. Vorbehaltlose Nächstenliebe in der Gemeinde weist also Christen und Christinnen gegenüber Außenstehenden als solche, als Christen und Christinnen aus. Und deswegen ist es nochmal umso wichtiger, dass wir gerade auch als Zugehörige zu dieser Gruppe an unseren ehernen Grundsätzen, an unseren Das-geht-gar-nicht-Haltungen und inneren Dogmen arbeiten, die uns hindern, vorbehaltlose Nächstenliebe zu praktizieren. Sind Gemeinden denn heute schon ein Ort der vorbehaltlosen Nächstenliebe? Ich werde in diesem Jahr vor 50 Jahren getauft worden sein. Das war sicherlich in einem Alter, wo ich jetzt noch nicht mit Lebenserfahrung und kritisch geschärftem Blick auf die Gemeinde geguckt habe, aber es ist immerhin dann doch eine Zeit, eine relativ lange Zeit von Erfahrungen in unterschiedlichen Gemeinden, und da man ja auch Verwandte und Freunde und Bekannte hat, die in anderen Gemeinden sind, hört man ja auch immer wieder mal so, was in anderen Gemeinden läuft, und ich würde so rückblickend sagen, es gibt noch viel zu tun. Wir haben uns lieber ausgiebig und heftig und anhaltend gekloppt über was richtig ist, statt uns demütig im Wissen um unsere auf immer begrenzt bleibende Erkenntnis gemeinsam auf den Weg zu machen und uns gegenseitig zu unterstützen. Und was daraus ja auch nicht selten resultiert, ist dann Trennung. Aktuell läuft ja auch wieder was, ne? Bund, Christusforum und so, weil es alles nicht richtig ist. Uns ist immer eher in den Sinn gekommen, wen wir doch jetzt mal streichen sollten, statt darüber nachzudenken, wer unsere Unterstützung benötigt. Und wir wollten doch auch so gern gesellschaftlich anerkannt sein. Und deswegen galten die, die es im täglichen Leben zu was gebracht hatten, häufig quasi automatisch auch was in der Gemeinde. Und was wir damit erreicht haben, war dann der Import der Maßstäbe aus der von uns doch sonst so kritisch betrachteten Welt in die Gemeinde. Oder ein ganz dunkles Kapitel, Gemeinde als Arbeitgeber. Wer sehr anschauliche Beispiele für Willkür und Mobbing haben will, soll sich mal erzählen lassen, wie zuweilen mit Mitarbeitern in der Gemeinde umgegangen worden ist. Jeder und jede Angestellte im öffentlichen Dienst ist heute besser gegen Willkür und Mobbing geschützt als hauptamtliche Mitarbeitende in den Gemeinden und so weiter und so fort. Und das alles natürlich immer gut begründet mit ehrnen Grundsätzen. Das geht gar nicht, Meinungen und inneren Dogmen. Da ist noch viel Luft nach oben. Eigentlich soll das aber nur die Einleitung sein und die Predigt soll sich befassen mit einem weiteren Punkt, der uns beschwert in der Umsetzung der vorbehaltlosen Nächstenliebe. Wenn wir nochmal auf unseren Text gucken und ihn Revue passieren lassen, dann sieht das auf den ersten Blick so aus, als ging es da sehr stark um materielle Fragen. Und man kann ihn sicherlich auch unter dem Aspekt der Selbstbegrenzung und Bescheidenheit und des Maßhaltens betrachten, weil klar, ich kann nur immer reicher werden, wenn andere daran gehindert werden, auch reicher zu werden. Wir haben gerade den Erdüberlastungstag hinter uns. Erdüberlastungstag heißt ja nichts anderes, als dass wir schon heute diesen Planeten mit unserer Vorstellung, was Wohlstand ist, unserer heißt, einiger überschaubarer, weniger Staaten im globalen Norden dieses Planeten, dass wir mit dieser Vorstellung bereits den Planeten ruinieren. Und dabei haben noch nicht mal alle Menschen etwas von diesem Wohlstand, um es mal milde auszudrücken. Ja, das wäre sicher eine legitime Deutung dieses Textes, insbesondere auf dem Hintergrund, dass er Teil einer sehr umfangreichen Rede von Jesus ist, zu der auch die Seligpreisungen der Bergpredigt und das Vaterunsergebet gehören. Und in denen kommen ja auch Aussagen vor wie: Gott segnet die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Welt gehören. Oder: Gib uns heute unser tägliches Brot. Heißt, gib uns heute, was wir für heute benötigen. Und nicht: Gib uns so viel Geld, dass wir schon heute nicht mehr wüssten, für welches Essen wir es bis an unser Lebensende ausgeben sollten. So hätte die Predigt sicher aussehen können und auch hier enden können. Aber wir sind ja bei der Frage: Was kann uns dieser Text noch sagen für unser ganz persönliches, einzelnes Leben und für unsere ganz persönliche Entwicklung hin zur vorbehaltlosen Nächstenliebe? Nun, zunächst mal wirkt das ja schon wie so ein bisschen komisches Sammelsurium. Erst die Warnung vor der Konzentration auf die Vermögensentwicklung. im Sinne von, wer nur an die Optimierung seiner Kohle denkt, hat eben keinen Platz mehr, über vorbehaltlose Nächstenliebe nachzudenken. Und dann die Beispiele mit den Vögeln und den Blumen, wo man ja in letzter Konsequenz fast auf die Idee kommen könnte, okay, dann eben Beine hoch und Gott wird schon für mich sorgen. Glaube, so naheliegend das auf den ersten Blick ist, wäre es doch etwas zu kurz gesprungen. Klar, das Beispiel mit dem Reichtum ist bestimmt bewusst schon zur damaligen Zeit gewählt worden, denn schon in der Zeit durfte eben Geld bzw. Besitz, das Verfügen über Ressourcen, magische Anziehungskraft gehabt haben. Wer mehr materielle Ressourcen zur Verfügung hat, hat eben mehr. Mehr Macht, mehr Einfluss, mehr Möglichkeiten. Und Jesus sagt, macht euch nichts vor. Auch für euch hat der Tag nur 24 Stunden und ihr müsst euch entscheiden, womit ihr sie füllt. Und das Thema Besitz und Besitzoptimierung hat immer das Potenzial, einen sehr breiten Raum einzunehmen. Ja, einen zu breiten Raum. Man könnte vielleicht zusammenfassend sagen, seine Aussage ist, mich beeindruckt ihr nicht mit eurem Besitz, aber der behindert euch im Zweifelsfall in der Weiterentwicklung als Christin und Christ. Es ist ja nicht so, und das spricht auch gegen die Füße hochlegen Interpretationen, dass Jesus nicht akzeptiert, dass jeder Tag seine Sorge hat, siehe letzter Vers, dass wir hier Füße hoch und sorgenfrei durchs Leben. Aber gerade deswegen ist es so wichtig, seine Prioritäten entsprechend zu setzen und sich nicht mit Dingen aufzuhalten, die Jesus hier für unnötig hält. Und dazu zählt er auch die geistige Beschäftigung mit, was esse ich heute? Bemerkenswert, denn zu der Zeit dürften seine Zuhörer sicherlich noch ein viel hautnäheres Verständnis dafür und Bewusstsein gehabt haben, was Nahrungsmittelknappheit bedeutet. Was für uns ja ein völliges Fremdwort geworden ist. Und ich weiß nicht, ob seine Zuhörer damals schon das entsprechende biologische Wissen hatten, wahrscheinlich ja nicht, dass auch Vögel sehr viel benötigen, teilweise pro Tag einen erheblichen Teil ihres eigenen Körpergewichtes zu sich nehmen müssen, um genügend Energie zu haben, eben dann zu fliegen. Also so mit sparsam ist das gar nicht. Aber was Sie sicherlich gesehen haben, ist, dass es ausreicht, wenn ein Vogel da durch die Gegend fliegt und man sieht, er pickt mal da, er pickt mal dort und am Ende des Tages reicht es. Vielleicht könnte man als Quintessenz hier sagen, dass Jesus meint, vertraut auf mich und verschwendet nicht eure Zeit mit Sorgen, die nur pseudo-wichtig sind. Ja, und dann das mit den Lilien, das ist keine, sieht aber trotzdem schön aus, mit den Lilien und der Kleidung. Wirkt irgendwie so etwas zusammenhanglos an dieser Stelle. Ich denke, es war gemeint für die damaligen, die ja noch nicht einen solchen fancy Shit hier hatten, um zu zeigen, was sie für besondere Leute sind und was sie sich Besonderes leisten können und so weiter. Dass auch schon damals sicherlich Kleidung ein wichtiges Mittel war, seine Persönlichkeit und seine Bedeutung zur Schau zu stellen. Und wir wissen heute, dass das ja mittlerweile in völlig andere Dimensionen vorgedrungen ist, der Selbstoptimierung, Botox und so weiter und so fort. Quintessenz vielleicht hier, dass Jesus sagt, ich arbeite mit euch so, wie ihr seid. Ihr müsst nicht selbst erst an euch rumarbeiten, bis dass ihr meint, jetzt wäret ihr für mich akzeptabel. Worum geht's also letztlich in diesen drei Beispielen? Was ist das Gemeinsame bei diesen drei Beispielen? Es geht um unser Sicherheitsbedürfnis. Materiell, allgemein, das Thema Reichtum, Nahrungssicherheit im Sinne der Sicherheit der physischen Existenz und dieses Kleiderthema als Illustration zur psychischen Selbstvergewisserung. Und insgesamt sagt Jesus, hört auf, eure Weiterentwicklung als Christin und Christ vor euch herzuschieben, weil ihr euch am Ende des Tages zu viel mit euren Sicherheitsbedürfnissen beschäftigt. Und dazu gehören in letzter Konsequenz dann ja auch unsere inneren Dogmen, unsere ehernen Grundsätze und unsere, das geht gar nicht, Punkte, weil wir ja auch glauben, dass das Regelwerk ist, was uns Sicherheit gibt und Stabilität gibt. Hört auf damit und bündelt stattdessen alle eure Energien, damit ihr neue, veränderte Menschen werdet. So wie es auch in Galater steht, es zählt am Ende nur, dass wir uns verändern. Dass wir zu veränderten Menschen werden, die anders fühlen, anders denken, anders handeln, im Sinne der vorbehaltlosen Nächstenliebe oder, wie es hier vor einigen Wochen der Gastprediger gesagt hat, nur so könnt ihr Gottes verändernde Liebe teilen, damit Menschen in Hoffnung leben können. Ja, da gibt es noch viel zu tun. Amen.